SWR 2 Tandem.
Isabelle und Bernd wollen ihr Baby im heimischen Wohnzimmer zur Welt bringen. Nur eine Hausgeburtshebamme soll dabei sein. Auf die Frage, warum sie es ablehnen, in eine Geburtsklinik zu gehen, haben sie ihre ganz eigenen Antworten. Marie von Kuck begleitet Eltern und Kind auf ihrer Geburtsreise, die auch für die erfahrene Hebamme das größte Abenteuer des Lebens bleibt. Mathildas Weg ins Leben, Geschichte einer Hausgeburt von Marie von Kuck.
Das ist jetzt wahr, ist es nicht wahr? Den mit Schwangerschaftstest weiß ich noch, hab den in der Küche abgelegt und dachte mir so, gucke ich mal vielleicht im anderen Licht, vielleicht passiert ja irgendwas, wenn ich den Raum wechsle mit dem Test. Keine Ahnung, dass dann der Strich weggeht oder so. Nö, der ist aber immer noch mit mir geblieben, war immer noch in mir, mein kleines Herzchen. Und dann habe ich halt Bernd eine E-Mail geschrieben, er möchte mich bitte sofort umgehend anrufen. Er war gerade auf Arbeit gewesen und er ist auf Klo gegangen, auf Arbeit.
Weil nirgendwo anders kann man bei uns im Dienstgebäude sonst einigermaßen in Ruhe telefonieren. Und da meinte sie zu mir, ich weiß gar nicht mehr, wie du angefangen hast. Weil in dem Augenblick, wo du mir sagtest, ich bin schwanger, das war wie so ein Feuerwerk in meinem Kopf. Ich habe dann auf der Toilette angefangen zu lachen, zu schreien, zu heulen. Ich bin froh, dass wir dort zwei Türen hatten bis zum Hausflur, sonst hätten die wahrscheinlich da gedacht, da ist ein Geisteskranker auf der Toilette. Ja, also da kam alles an Gefühlen in mir hoch, was nur geht. Und ja, unser Kind ist unterwegs.
Okay, nach vorne gucken, Kind nach vorne.
Babybauch-Shooting in einem Brandenburger Fotostudio. Die gesamte Familie Sturm ist anwesend. Isabel steht vor der Kamera. Und Bernd tobt im Hintergrund mit dem dreijährigen Leon und der zweijährigen Hanna.
Gut. So richtig, also so, genau. Hohlkreuz, Bauch raus, alles, was man sonst so nicht macht.
Isabel im Profil, mit erhobenem Kopf. Sie lächelt stolz wie eine Königin. Ihr langes, dunkles Haar fällt über Schultern und Rücken.
Isa, guck mal zum Bauch. Ja? Guck mal zum Bauch.
Ihr Bauch ist riesig und prall. Dort drin, auf geheimnisvolle Weise da und noch nicht da, verbirgt sich Mathilda, die eigentliche Heldin dieser Geschichte. Eine Hausgeburt soll es werden, so wünschen es sich die Eltern. In einer Zeit, in der Geburten ohne Krankenhaus und medizinische Hilfe kaum mehr denkbar sind. In einer Zeit, in der allein in Deutschland jedes dritte Kind per Kaiserschnitt auf die Welt geholt wird. Auch Isabel und Bernd hätten sich noch vor wenigen Jahren eine Hausgeburt nicht vorstellen können.
Warte mal, ach so, okay, jetzt hast du gerade Kind im Gesicht.
Die kleine Hanna ist ihrem Vater entwischt und hat ihre Mutter erklettert. Nun sitzt sie auf dem dicken Bauch und schlingt die Ärmchen um Isabels Hals.
Genau, super. Genau, das gefällt dir. Jetzt sieht man auch nicht mehr viel.
Also das Bett ist bestimmt ganz gut. So in der Art muss man sich das Christella vorstellen.
Christella-Handgriff, google ich zu Hause. Soll die Geburt vorantreiben. Der Geburtshelfer drückt dafür während einer Wehe mit viel Kraft in Höhe der Gebärmutteroberkante auf den Bauch der Schwangeren. Wird in der Austreibungsphase angewendet, wenn beispielsweise das Baby in Gefahr und oder die Mutter erschöpft ist. Oder wenn der Geburtsverlauf durch eine Periduralanästhesie, in Klammern Lokalbetäubung, verzögert ist. Risiken? Verletzung innerer Organe der Mutter, Rippenbrüche, vorzeitige Plazentaablösung, Dammriss, Verletzungen des Kindes.
Schlimm. Habt ihr das eigentlich bei der ersten Geburt, wie war das bei euch? War das im Krankenhaus gewesen?
Ja.
Also deine erste? Ich
bin vom Geburtshaus ins Krankenhaus.
Ach, okay. Ah, du hast schon im Geburtshaus probiert?
Ja.
Durftest du dieses Kristallern auch live erleben? Oder?
Nee, Gott sei Dank.
Das nicht. Aber es war keine sanfte Geburt, als Leon vor 3 Jahren im Krankenhaus zur Welt kam. Sie erzählen mir davon ein paar Tage später zu Hause in ihrer Wohnung. Isabel und Bernd, die in einer Kfz-Zulassungsstelle arbeiten, haben heute frei. Leon und Hanna sind in der Kita. Die Kinder sollen nicht zuhören. Leons Geburt dauerte schlimme 33 Stunden. Und die beiden waren am Ende unglaublich erleichtert und froh, dass sie alles einigermaßen unbeschadet überstanden hatten. Ihr Sohn war auf der Welt, lebte, war gesund. Das war das Wichtigste. In der Klinik hatte man ihnen geholfen. Das war nicht angenehm gewesen, aber unumgänglich. So dachten sie und waren dankbar für diese Hilfe. 10 Monate später stellte Isabel fest, dass sie wieder schwanger war. Die Freude war groß. Doch bei Isabel folgte der Freude Schrecken. Als sie sich daran erinnert, kommen ihr auch heute noch die Tränen.
Da habe ich richtig panische Angst bekommen. Ich habe panische Angst bekommen, überhaupt hier aus dem Haus zu gehen oder überhaupt fremde Leute, dass die mich sehen oder dass fremde Leute an mich rantreten, auch körperlich, also so wie es halt unter der Geburt von Leon stattgefunden hat.
Gemeinsam lassen sie Leons Geburt noch einmal Revue passieren und kommen zu dem Ergebnis, dass der Ortswechsel von zu Hause ins Geburtshaus der Auslöser für das ganze Drama war. Isa konnte sich nicht mehr entspannen und fand nicht mehr zu der für sie nötigen Ruhe und Konzentration zurück.
Mir ging schlecht. Also ich dachte wirklich, ich hatte das Gefühl zu sterben.
Mehr als 24 Stunden Wehen, ohne dass die Geburt vorankam. Isa wurde immer schwächer, die Schmerzen immer schlimmer. 2-mal wurde sie bewusstlos. Sie wird vom Geburtshaus in die Klinik verlegt. Dort bekommt sie eine PDA. Das heißt, ihr wird ein Medikament in die Wirbelsäule gespritzt, das sie unterhalb der Gürtellinie empfindungslos macht. So hat sie keine Schmerzen mehr. Doch das Mittel hemmt die Wehen. Deshalb bekommt sie zusätzlich einen Wehentropf.
Die hat einfach angelegt, ohne mich zu fragen. Wieso wurde es mir nicht gesagt, obwohl ich nachgefragt habe?
Die Anästhesie lähmt ihre Beine. Sie erzählt, wie sie auf dem Rücken lag und nicht mehr alleine die Position verändern konnte, sich ohnmächtig und ausgeliefert fühlte. Und Bernd? Im Geburtshaus, noch Isas aktiver Begleiter, muss er sich im Krankenhaus in die Rolle des passiven Zuschauers fügen.
Das ist absolut grauenhaft gewesen. Da waren mitunter 5 Leute im Kreissaal, wovon 3 meiner Frau zwischen die Beine gegriffen haben. Der Arzt, der hing an der... Entschuldigung. Tut mir leid. Der Arzt hing an der Saugglocke und schrie meine Frau an, jetzt noch mal pressen, wenn sie jetzt nicht pressen, muss ich schneiden. Ich hätte ihn am liebsten umgebracht.
Und das war halt so absolutes No-Go, dass mich da jemand unten verletzt. Mit einer Schere, mit einem Messer oder was auch immer. Keine Ahnung, womit sie das machen. Ja, und dann habe ich gegen meinen Willen, gegen meine Kraft sozusagen gearbeitet und habe nochmal, ja, alles aus mir rausgeholt, um Leon zu gebären, mit Hilfe der Saugglocke. Und ja, und als er dann geboren war, war ich dann halt komplett aufgerissen gewesen.
Wie umgehen mit der Angst vor einer erneuten Krankenhauserfahrung dieser Art? Nach dieser ersten Geburt zieht Isabel für sich einen klaren Schluss.
Ich habe Angst vor einer Geburt im Krankenhaus. Ich möchte auch nicht ins Geburtshaus. Ich möchte nirgendwo hin. Ich möchte einfach hier bleiben. Und auch wenn es wieder so lange dauert, ich möchte in Ruhe mein Kind kriegen. Ich möchte hier zu Hause bleiben. Ich möchte keine fremden Leute hier haben. Ich möchte entscheiden, wer zu mir kommt, zu meiner Geburt kommt oder zu unserer Geburt. Also ich möchte entscheiden. Ich will wissen, wer hier im Raum ist und wer was mit mir macht. Und Bernd hat dann auch sofort gesagt, weiß ich noch, hat genau im Gegenteil dann reagiert. Also ich dachte, oh Gott, der wird sich jetzt immer Gedanken machen und was ist wenn und Risiken abwägen und so weiter. Hat dann gleich sofort gesagt, ja, machen wir. Wenn du das für dich entscheidest, du weißt, was du für dich brauchst und was du für dich willst und das machen wir so. Wir bleiben dann zu Hause.
Und so wurde Hannah vor 2 Jahren zu Hause geboren. Mit einer Hebamme, die Isabel vorher ausgesucht und kennengelernt hatte und der sie vertraute. In der eigenen Badewanne und in die Hände des Vaters. 30 Stunden dauerte auch diese Geburt. Aber diesmal blieb Isabel ruhig und in ihrer Kraft.
Wie schön Geburt sein kann. Wie kraftvoll, wie urgewaltig und ja, einfach überwältigend sein kann. Ohne Klinik, ohne weiße Kittel.
So soll nun auch Mathilda geboren werden. Wieder begleitet von der schon vertrauten Hebamme Silke Schmidt. Für sie ist die Geburt etwas fast ebenso Intimes wie die Zeugung. Etwas, was nicht nur den Körper, sondern auch stark die Seele aufrührt. Mutter und Kind sind dabei in einer so sensiblen und verletzlichen Situation wie nie sonst in ihrem Leben. Da sei die vertrauensvolle Beziehung zur Hebamme elementar. Und die gäbe es im Schichtbetrieb einer Klinik nicht.
Im schlimmsten Fall ist halt eine Hebamme für 5, 6, 7 Frauen zuständig, gleichzeitig, die unter einer Geburt sind.
Hebamme Silke nickt. Sie hat selbst einige Zeit in einem Krankenhaus gearbeitet.
Womit ich überhaupt nicht umgehen konnte, war, dass ich für die Frauen nicht da sein konnte. Dass ich das Gefühl hatte, ich renne nur hin und her und das ist einfach nur eine große Fabrik und ein Abarbeiten. Ich konnte mit den Frauen kaum kommunizieren. Ich bin immer nur in den Kreißsaal, habe vaginal untersucht, habe das dokumentiert, in den nächsten Kreißsaal und wieder vaginal untersucht. Absolut unbefriedigendes Arbeiten und auch ein entwürdigendes Arbeiten. Ich konnte dann nicht mehr gut betreuen.
Bei ihren Hausgeburten sei schon die Rollenverteilung eine ganz andere als in der Klinik.
Also bei einer Hausgeburt sind wir die Gäste, wir Hebammen. Das hat auch nochmal ein bisschen was mit Respekt zu tun. Eine anderen Selbstbestimmtheit des Paares auch. Ich sage ja auch immer zu den Frauen, du bist der Boss. Du sagst uns, was du brauchst. Und so sehe ich das tatsächlich auch. Also gerade bei der Geburt, das ist die Königin und wir zollen den größten Respekt. Sie kriegt dieses Kind.
Deshalb finden auch die Vorsorgeuntersuchungen bei Isa und Bernd zu Hause statt, in ihrer Dreizimmer-Mietwohnung.
So, du machst es dir immer bequem. Genau.
Isa liegt auf der Couch im Wohnzimmer. Bernd sitzt daneben.
So, dann hören wir einmal Herztöne.
Silke verteilt durchsichtiges Gel aus einer Tube auf Isas Bauch, damit das Dopton besser gleitet. Ein kleines handliches Gerät, mit dem man Mathildas Herztönen lauschen kann.
Bisschen kalt.
Wie sie da oben rausguckt.
Ja, die schiebt ihren Hintern richtig raus. Jetzt wird's laut, kleine Motte. So, da müssen wir das Herzchen finden jetzt.
Wer sie wohl ist, diese kleine Mathilda. Und ob sie jetzt wohl durch die Bauchdecke ihrem eigenen Herzschlag lauscht.
Hat die getreten. Das ist ja der Wahnsinn.
Und hier kriegst du dein Kind.
Genau, hier im Wohnzimmer dann vor der Couch sozusagen, zwischen Couch und Esstisch, wo halt am meisten Platz ist. Da soll dann der Geburtspool aufgebaut werden. Das einzige Stück Teppich, was hier auch in der gesamten Wohnung ist, sozusagen an der Couch. Da wird dann der Pool aufgebaut.
Ein Geburtspool für eine Wassergeburt in den heimischen 4 Wänden, ausgeliehen von Silke. Aufblasbar und ozeanblau. So ähnlich wie ein Gartenplanschbecken für Kinder, nur viel größer und stabiler. Noch steht er in einen unscheinbaren Karton verpackt, hinterm Wickeltisch im Schlafzimmer. Die Vorfreude wächst. In 5 Wochen ist Geburtstermin. Doch einige Tage später erreicht mich eine Mail von Bernd. Schlechte Nachrichten. Hallo, liebe Marie. Auf Anraten unserer Hebamme Silke haben wir einen kurzfristigen Termin bei Isas Gynäkologin erhalten. Bei ihr erhielten wir die erschütternde Nachricht, Mathilda befindet sich in Querlage. Und das in der 35. Schwangerschaftswoche. Normalerweise haben sich die Kinder da bereits in Geburtsposition gedreht, das heißt mit dem Kopf nach unten und ins kleine Becken hinein. Liegt das Baby quer, ist eine normale Geburt nicht möglich. Das bedeutet dann Kaiserschnitt. Für Isabel ein Horrorgedanke. Als ich sie das nächste Mal besuche, sieht sie blass und erschöpft aus. Mathildas Querlage bereitet ihr Schmerzen. Sie kann kaum mehr liegen. Und auch die Angst raubt ihr den Schlaf.
Na, Silke sagt, wir haben noch Zeit. Bernd sagt auch, wir haben noch Zeit. Alle sagen, wir haben noch Zeit. Und sie kann sich drehen, ja. Aber wer weiß, was der Grund ist, warum sie quer liegt. Kann ja auch die Nabelschnur sein, die zu kurz ist. Oder worin sie vielleicht mehrfach umgewickelt ist. Oder keine Ahnung. Man weiß es ja nicht.
Kleiner Trost. Im Falle eines Kaiserschnitts würde Silke mitkommen in die Klinik. Als Beleghebamme wäre sie dabei. Würde die Familie begleiten und unterstützen.
Jetzt gerade mit diesem Radio-Feature, Hausgeburt. Und jetzt wird es vielleicht ein geplanter Kaiserschnitt. Wir sind nicht Gott, wir haben darauf keinen Einfluss. Aber wir können auch das bis zum Ende nicht wissen, weil mit wem kann sich viel verändern.
Isa hofft weiter auf die Geburt zu Hause. Sie und Bernd sprechen mit Mathilda, bitten sie, sich zu drehen, versuchen sie mit den Händen zu locken. Wenn das Baby in ihrem Bauch wach ist und sich regt, dann legt sich Isabel auf ihren Gymnastikball und streckt sich so gut sie kann. Und sie geht schwimmen. Sie tut alles, damit sich das kleine Mädchen in Position bringen kann. Und es gelingt. Mathilda dreht sich trotz des späten Zeitpunkts tatsächlich. Isabel fasst Mut. Der Tag des Geburtstermins kommt und verstreicht.
Oh, das sollte jetzt einfach endlich mal losgehen. Weil uns immer wieder eingetrichtert wird, die Terminüberschreitung ist gefährlich, weil der Mutterkuchen irgendwann ein Verfallsdatum hat. Und da merke ich immer wieder, dass ich so ein bisschen selber mir den Druck mache. Und Isa immer sagte, nö, die braucht halt noch. Die will noch in meinem Bauch sein. Nö, der geht's gut. Ich bin einfach so dankbar, wenn ich so Frauen habe, die so bei sich sind. Die so dicht an ihrem Kind dran sind und mir ganz klar sagen, meinem Kind geht's gut.
Sie ist heute sehr, sehr, sehr ruhig. Vielleicht sammelt sie ja jetzt die letzten Kräfte. Und vielleicht geht's ja doch heute Nacht los oder morgen oder die nächsten Tage.
Es wäre natürlich schön, wenn es noch vor dem 40+3 Termin klappt, weil ja dank des aktuellen Schiedsspruches dann jede Mutter erst noch mal zur Gynäkologin muss, um sich untersuchen zu lassen, damit sie ihr okay für eine Hausgeburt geben kann. Und uns wäre es natürlich ganz, ganz lieb, wenn wir nicht über diesen blöden Termin gehen würden, sondern wenn es vorher klappt.
Bernds Wunsch erfüllt sich nicht. Isabel muss sich dieser gynäkologischen Untersuchung unterziehen. Tut sie das nicht? Oder bekommt sie ihr Kind gegen den Rat des Arztes zu Hause und das Kind nimmt Schaden? Dann hat das strafrechtliche Folgen. Nicht nur für sie, sondern auch für ihre Hebamme Silke. Um Silke zu schützen, denkt das Paar nun sogar über Alleingeburt nach. Doch das möchte Silke ihnen auf keinen Fall zumuten. Sie will ihnen zur Seite stehen, ganz gleich, wie sie sich entscheiden.
Ich kann ein Paar nicht alleine gebären lassen, wenn sie Hilfe brauchen. Da habe ich eine Grenze. Also deswegen bin ich nicht Hebamme geworden, um einem Paar meine Hilfe zu verweigern, weil ich Angst habe vor einer Klage. Dann war es halt meine letzte Geburt.
Bei der Untersuchung stellt die Gynäkologin fest, dass Mathilda sehr groß ist und dass sie sich wieder ein Stück aus der optimalen Geburtsposition heraus und in Richtung Querlage bewegt hat. Sie fürchtet, dass sich Mathilda immer weiter aus dem Becken herausdreht, wenn die Geburt noch länger auf sich warten lässt. Wieder spricht sie von der Möglichkeit eines Kaiserschnitts. Weil sie weiß, wie sehr sich ihre Patientin eine Hausgeburt wünscht, telefoniert sie mit Silke, während Isabel bei ihr in der Praxis wartet.
Und dann habe ich der Ärztin gesagt, pass auf, wenn es morgen immer noch so ist, dann werde ich nochmal mit dem Gertrauen-Krankenhaus sprechen. Ich habe ihnen das auch nochmal gesagt, dass es für mich auch nicht schlimm ist, wenn wir in die Klinik gehen. Dass sie eine schöne Erfahrung in der Klinik machen können. Ich wollte so ein bisschen den Druck rausnehmen, zu Hause bleiben zu müssen. Das kann immer ein bisschen nach hinten losgehen.
Silke bietet Isabel an, die Geburt nun einzuleiten und dafür eine EiPO-Lösung durchzuführen. Dabei löst der Geburtshelfer mit den Fingern die Fruchtblase vom Muttermund und provoziert damit Geburtswehen. Vielleicht würde Mathilda so wieder tief ins Becken und in eine gute Startposition geschoben. Isabel geht kurz in sich und lehnt ab.
Ich wusste, da sie sich schon mal mit dem Kopf nach unten gedreht hat, wird sie das wieder machen. Und deshalb wollte ich ihr auch die Zeit lassen.
Isa ist ja voll cool, die hat genau das Richtige gemacht. Ist dann nochmal schwimmen gewesen, hatte da schon leichte Wehen. Und um 20 Uhr hatte sie mir auf den Anrufbeantworter zu Hause gesprochen. Ich habe jetzt seit 18 Uhr Wehen und ich denke, das wird heute Nacht noch was, ich wollte dich nur informieren. Und dann war ich bei ihr so gegen 22:30 Uhr, also 22.30 Uhr. Die hat schon ordentlich gepustet. Ich habe dann getastet, das Köpfchen war im Becken.
Es ist jetzt ganz still in der Charlottenburger Wohnung. Die Kinder schlafen Gottlob endlich fest. Isabel und Bernd kuscheln sich im großen Ehebett aneinander. Sie hält seine Hände und er ihre.
Ja, liebe Mathilda, langsam aber sicher machst du dich auf den Weg. Wir haben jetzt den 15. Dezember, 10:50 Uhr in der Nacht. Die Wehen haben bei Isa eingesetzt, gegen 6 Uhr heute Nachmittag. Wir freuen uns so tierisch. Wir sehnen uns so sehr danach, dich endlich beide auch in den Armen halten zu können. Vielleicht schaffen wir ja sogar die Überraschung alle zusammen, dass die Kinder wach werden und ihr neues Schwesterchen ist dann schon da.
Als die Wehen stärker werden, baut Bernd den Geburtspool auf und füllt ihn mit Wasser. Isa kniet im Wasser, den Oberkörper auf den Rand gestützt. Ihr Gesicht ist gerötet.
Wehen sind viel besser zu ertragen hier drin.
Ja, super. Viel besser.
Silke und Bernd fächeln ihr Luft zu, reichen ihr Handtücher oder etwas zu trinken. Nach großen Wehen prüft die Hebamme Mathildas Herzschlag. Dem Baby geht's gut.
In der Regel kommen Kinder gut. Vor allem, wenn man halt die Finger weglässt. Das ist eigentlich mein Hauptauftrag, anwesend zu sein. Im Idealfall ausschließlich zu unterstützen und nicht zu stören.
Komm jetzt raus, endlich.
Die Stunden verstreichen. Bernd hat die Balkontür geöffnet. Dampf zieht in die Nacht. Kühle Luft kommt ins Zimmer. Isa ist erschöpft. Sie bittet Silke, ihr die Fruchtblase zu öffnen und Mathilda so die Tür aufzustoßen. Sie will, dass sie nun endlich auf die Welt kommt. Silke zögert. Sie ruft eine Kollegin dazu. Erst dann erfüllt sie Isabels Wunsch. Die Wehen, die nun kommen, sind heftig. Ein wahrer Sturm.
Lieber sollen Kinder schreien, als reinkommen.
Bernd schließt die Zimmertür ab, für den Fall, dass die Kinder wach werden.
Das ist gut. Ja, das ist gut. Wunderbar, Isa. Wunderbar.
Der Kopf kommt.
Ja.
Das schaffst du.
Es ist, als verharrte Mathilda auf der Grenze zwischen den Welten. Und plötzlich sacken ihre Herztöne ab. Jetzt wird Silke aktiv. Mit Bernd hilft sie Isa aus dem Pool und in die tiefe Hocke, damit die Gravitationskraft des Diesseits beim Grenzübertritt helfen kann. Und dann wird die Hebamme ungewohnt resolut.
Ich möchte, dass du drückst. Raus mit ihr. Das ist jetzt wichtig. Raus mit ihr. Raus. Ja.
Überraschend klein ist sie, kein großes Kind, und zart und erschrocken. Sie sucht Halt und findet ihn bei ihrer Mutter, bei ihrem Vater, die sie berühren, umarmen und staunend und fassungslos betrachten, als hätten sie ein solches Wunder nicht erwartet. 2 Stunden später liegen Mama, Papa und Baby zusammen im großen Bett. Silke ist Brötchen holen gegangen fürs Geburtstagsfrühstück. Ihre Kollegin Rebecca räumt noch ein bisschen auf. Da öffnet sich leise die Schlafzimmertür.
Hanna, komm mal her. Komm mal her. Guck mal, du hast ein kleines Mathilda. Guck mal, deine kleine Schwester.
Mathildas Weg ins Leben. Geschichte einer Hausgeburt von Marie von Cook.